Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Die schwedische Polizei weiß mehr über den Selbstmordattentäter von Stockholm. Offenbar sollte seine Bombe im Bahnhof hochgehen. Die OECD redet der Europäischen Union ins Gewissen. Die EU soll mit hochverschuldeten Euroländern strenger ins Gericht. Das ist eine Folge des Stadtzürcher Sparprogramms. Für das neue Hardturnstadion wird kein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Das Wetter morgen fällt in der Ostschweiz etwas Schnee, sonst ist es auf der alten Nordseite oft bewölkt. Ziemlich sonnig ist es im Süden. Info 3. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Stefan Wüthrich. Er hat die Nachrichten.
Der Selbstmordattentäter von Stockholm wollte laut schwedischen Ermittlern weit größeren Schaden anrichten. Wahrscheinlich habe sich der Mann in einem Einkaufszentrum oder im Hauptbahnhof in die Luft sprengen wollen, sagte der Generalstaatsanwalt. Der Sprengstoffgürtel sei aber früher als geplant explodiert. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass der Attentäter Helfer gehabt hatte, denn der geplante Anschlag vom Samstag sei eigentlich gut vorbereitet gewesen. Beim Attentäter handelte es sich um einen 28-jährigen Mann, der seit 1992 in Schweden lebte. Ursprünglich stammte er aus Irak. Irans Präsident Mahmoud Ahmadinejad hat seinen Außenminister Manoucher Mottaki entlassen. Eine entsprechende Meldung ist vom Präsidentenbüro veröffentlicht worden. Gründe, die zur Entlassung führten, wurden nicht genannt. Zahlreiche Politiker des Landes hatten Mottaki jüngst vorgeworfen, er vertrete im Atomkonflikt mit dem Westen eine zu nachgiebige Haltung. Als Nachfolger Mottakis ist der bisherige Leiter des iranischen Atomprogramms ernannt worden, wie das Büro Ahmadinejads weiter mitteilte. Die Europäische Union droht der Elfenbeinküste mit Sanktionen, falls der bisherige Präsident und Verlierer der Parlamentswahl, Laurent Gbagbo, seine Niederlage nicht anerkenne. Gewonnen hat die Wahl der Oppositionspolitiker Alassane Ouattara. Die Afrikanische Union, die UNO und die EU betrachten ihn als legitimen Wahlsieger. Gbagbo erklärte hingegen, er sei weiterhin Präsident der Elfenbeinküste. In Griechenland haben Angestellte des öffentlichen Verkehrs und einer Staatsbank gestreikt, als Auftakt zu einer Reihe von Protesten, die für diese Woche geplant sind. Für Mittwoch ist ein Generalstreik angekündigt, der Flug-, Zug- und Fährverbindungen zum Erliegen bringen soll. Die Proteste richten sich gegen geplante Lohnkürzungen der Staatsangestellten sowie gegen Reformen des Arbeitsrechts in der Privatwirtschaft. Die Länder, die den Euro haben, sollten schauen, dass sie ihre Schulden so schnell wie möglich abbauen. Und sie sollten dies auch dann tun, wenn dadurch ihre Wirtschaft vorübergehend weniger wachse. Das rät die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD. Nur so könnten die Euroländer wieder kreditwürdiger werden. Der junge Mann, der in der Sendung Wetten, dass schwer verunglückt ist, wird laut seinen Ärzten wohl nie mehr normal gehen können. Wie der Chefarzt des Paraplegikerzentrums im luzernischen Nottwil sagte, leidet der 23-Jährige an Lähmungen an Armen und Beinen. Noch sei es aber zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Der Zustand des Patienten sei zurzeit stabil. Die Planung des neuen Hardturmstadions in Zürich hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Stadt sagte den geplanten Architekturwettbewerb für das Fußballstadion ab. Dieser hätte am Freitag ausgeschrieben werden sollen. Grund für die Absage: vergangene Woche hatte das Zürcher Stadtparlament das Budget 2011 zurückgewiesen und die Regierung beauftragt, Ausgaben in der Höhe von 220 Millionen Franken zu kürzen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.531 Punkten plus 0,2%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 11.449 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 29,44 gehandelt, der Dollar zu 96 Rappen 86.
Info 3 Abend. Die Themen.
Der islamistische Attentäter von Stockholm muss Mithelfer gehabt haben. Für die schwedischen Ermittler ist viel anderes aber noch unklar. Bundespolizisten stellen sich hinter die Initiative Schutz vor Waffengewalt. Hingegen will der Dachverband der Polizeibeamten keine Stellung beziehen. Und die EU soll Euroländer mit zu hohem Defizit härter an die Kandare nehmen, fordert die OECD gleich.
Das Wetter in der Nacht ist es teils klar. Morgen Dienstag hat es dann wieder mehr Wolken bei minus 3 Grad. Im Osten fällt etwas Schnee. Im Süden bleibt es bis morgen Abend ziemlich sonnig bei bis zu 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 17.05 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern sowie Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. Folglich auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel ebenfalls stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung.
Info 3 Abend.
Er wollte töten, ein Blutbad anrichten in Stockholm, aber seine Bombe ging offenbar zu früh hoch. 2 Tage nach dem Selbstmordanschlag in der schwedischen Hauptstadt steht nun fest, wer der Attentäter war und was genau er vorhatte. Noch unklar aber bleiben die Hintergründe des Terroranschlags. Aus Stockholm, Bruno Kaufmann.
Der Stockholmer Staatsanwalt Thomas Lindstrand bestätigte heute Nachmittag an einer Medienkonferenz die Identität des Selbstmordbombers zu 98%, wie er sagte.
Man kann säga att han är till 98% identifierad. Vi har inte någon offiziell identifiziert.
Noch fehlt die abschließende DNA-Analyse, betonte Lindstrand und skizzierte kurz das Leben des jungen Mannes aus dem Irak, der seit 1992 schwedischer Staatsbürger war und an seinem Heimatort, einer Kleinstadt in Südschweden, als gut integriert galt.
Die Person in Frage ist helt okänd.
Nach der Matura ließ sich der 29 Jahre alte Taimur Abdul Wahab zum Krankenpfleger in der englischen Stadt Luton, nördlich von London, ausbilden. Luton gilt als Hochburg religiöser Extremisten in Europa. Dort lebten zum Beispiel auch jene 4 Männer, die vor 5 Jahren einen verheerenden Terroranschlag auf die Londoner U-Bahn verübten. In einer Bekennermitteilung, die Taimur Abdul Wahab nur wenige Minuten vor den Explosionen in der Stockholmer Innenstadt an Medien und die Polizei sandte, erklärte er seine Tat mit dem Einsatz schwedischer Truppen in Afghanistan und den Mohammed-Karikaturen des schwedischen Künstlers Lars Vilks. Nun müssen eure Söhne und Töchter ebenso sterben, wie es unsere gemacht haben, sagte der Mann in einer Mitteilung und machte sich auf den Weg, dies gleich in die Tat umzusetzen. Laut den nun vorliegenden Informationen parkierte er zunächst sein Auto in einer Nebenstraße zur gut besuchten Einkaufsmeile Trottninggatan. Darin hatte er Gasflaschen versteckt. Dann ließ er den Wagen in Flammen aufgehen, 2 Passanten wurden leicht verletzt. Ausgerüstet mit einem Rucksack, in dem er eine Splitterbombe versteckt hatte, machte er sich auf den Weg zu einem Einkaufszentrum. Dort wollte er den Rucksack in ein Schließfach legen und anschließend per Fernzünder über das Mobiltelefon hochgehen lassen. Selbst hatte Taimur Abdul Wahab vor, sich in die Haupthalle des Stockholmer Hauptbahnhofes zu stellen, wo sich zu diesem Zeitpunkt Tausende von Menschen befanden, und sein aus nicht weniger als 12 Rohrbomben bestehende Gürtelmunition zu zünden. Somit stand die schwedische Hauptstadt nur wenige Augenblicke vor einem schlimmen Blutbad. Doch etwas ging schief und eine Rohrbombe explodierte frühzeitig in einer Nebengasse. Nun fahndet die schwedische Polizei nach Helfern des toten Mannes, die, so Staatsanwalt Lindstrand, diesen bei den Vorbereitungen unterstützt haben sollen. Schweden hatte noch einmal Glück, doch der Schrecken sitzt tief. Nun müssen die weiteren Untersuchungen zeigen, wie aus dem gut integrierten jungen Mann aus Südschweden der erste Selbstmordattentäter des nordischen Landes werden konnte.
Info 3 Abend.
Keine Armeewaffen mehr zu Hause, ein zentrales Waffenregister und wer trotzdem eine Waffe will, braucht einen Fähigkeitsausweis. Das fordert die Initiative Schutz vor Waffengewalt. Dass die Initiative die Unterstützung von Gewerkschaften, Frauenverbänden und Linken findet, überrascht nicht. Doch eher überraschend ist hingegen, dass auch Teile der Polizei für die Initiative sind. Weshalb unterstützen gerade Polizisten diese Initiative und wie breit ist dieser Support? Caroline Arn.
Gerade die Polizei kenne die Gefahr, die von den über 2 Millionen Schusswaffen im Privatbesitz ausgehen könne, sagt Jean-Pierre Monti, Präsident des Personalverbandes FEDPOL des Bundesamtes für Polizei. Deshalb sei der Verband der Bundespolizisten für die Initiative.
Bei dieser täglichen Arbeit stellt die Polizei immer wieder fest, wie leichtfertig umgegangen wird mit zum Beispiel jetzt Feuerwaffen.
Feuerwaffen, die immer wieder gegen Familienmitglieder gerichtet würden, aber auch gegen Polizistinnen und Polizisten.
Wenn das verringert werden kann, die Verfügbarkeit dieser Waffen, die mehr oder weniger unkontrolliert in den Haushalten zirkuliert, dann ist das schon ein sehr, sehr zentraler Grund, weshalb wir diese Initiative unterstützen wollen.
Ein großes Anliegen sei deshalb zum Beispiel ein zentrales Waffenregister. Unterstützt werde die Initiative auch vereinzelt von kantonalen Polizeiverbänden. Hingegen beim Dachverband der schweizerischen Polizeibeamten gibt man sich sehr zurückhaltend. Heinz Buttauer, Präsident des VSPB.
Der Verband schweizerischer Polizeibeamte wird die Initiative weder unterstützen noch ablehnen. Wir halten uns die Neutralität vor und somit ist eigentlich jede Sektion unsere Organisation autonom, diese zu unterstützen oder abzulehnen.
Der Polizeibeamtenverband ist zudem der Meinung, dass bereits viele Anliegen der Initiative mit dem neuen Waffenrecht umgesetzt würden. Definitiv gegen die Initiative sind die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Zwar hat die Konferenz der Polizeidirektoren keinen eigentlichen Beschluss gefasst, doch die Polizeidirektorin von Basel-Land, Sabine Pegoraro, bekämpft die Initiative stellvertretend für die Kantone Seite an Seite mit Bundesrätin Sommaruga. Pegoraro sorgt sich um die kantonale Unabhängigkeit, wie sie letzte Woche sagte.
Leider besteht die Tendenz, die kantonale Polizeihoheit zunehmend von allen Seiten anzuknabbern. Und dagegen müssen wir Kantone uns wehren.
Justiz- und Polizeidirektorin Pegoraro sagte auch, die Kantone seien bereits dabei, die kantonalen Waffenregister auf einer Internetplattform zu vernetzen. Deshalb brauche es kein zentrales Register des Bundes. Innerhalb der Polizei gibt es also verschiedene Positionen zur Waffenschutzinitiative. Und wie überall wird auch hier eine emotionale Diskussion geführt.
Info 3 Abend.
Tiefrot sind die Staatsrechnungen von Griechenland, Irland, Portugal oder Spanien. Diese 4 Euro-Länder ächzen unter der Schuldenlast und müssen deshalb ganz massiv sparen. Sparen müssen aber auch die anderen Euro-Länder, und zwar schnell, mahnt jetzt die OECD, die Organisation der westlichen Industrieländer. Die OECD verlangt Strafen für künftige Defizitsünder. Evelyn Kobler.
Die OECD hat die Eurozone unter die Lupe genommen. Was sie dabei gesehen hat, gefällt ihr gar nicht. Die Staatsverschuldung der Euro-Länder ist massiv, beträgt im Durchschnitt fast 85% der Wirtschaftsleistung, obwohl sich die Euro-Staaten bei der Gründung ihrer Gemeinschaftswährung eigentlich auf ein absolutes Maximum von 60% geeinigt hatten. Und die Schuldenberge wachsen vorerst weiter an. Die Organisation der Industrieländer mahnt nun die EU, den Euro-Ländern genauer auf die Finger zu schauen. Sie soll künftig früher und härter gegen Defizitsünder vorgehen. Und zwar mit quasi automatischen Sanktionen, etwa mit Strafzahlungen. Mit dem Wunsch nach einem griffigeren Sanktionsregime für Defizitsünder bestärkt die OECD die EU-Kommission. Die hatte nach dem Fastkollaps von Griechenland im Frühling und dem eiligen Aufspannen des 750 Milliarden Euro Rettungsschirms für taumelnde Euro-Staaten ebenfalls ein Sanktionsregime ausgearbeitet. Doch über dieses Regime debattieren nun die Mitgliedstaaten. Dabei zeigt sich, nicht alle sind gewillt, ihr nationales Budget einer schärferen Kontrolle der EU zu unterwerfen. Nicht alle sind gewillt, sich quasi automatischen Sanktionen zu unterwerfen, sollten sie es auch künftig nicht so genau nehmen mit den Finanzvorgaben aus Brüssel. Härtere Sanktionen gegen Defizitsünder, das ist der eine Rat der OECD an die EU. Der andere? Die Euro-Staaten sollen sparen, und zwar alle und unverzüglich. Die Regierungen müssten jetzt glaubwürdig und detaillierte Haushaltspläne vorlegen, müssten aufzeigen, wie sie ihre Staatsfinanzen wieder in den Griff bekommen wollen. Allerdings birgt das die Gefahr, dass die rigiden Sparprogramme die Erholung der Wirtschaft gleich im Keim wieder ersticken. So gesehen hat die Eurozone nur die Wahl zwischen zwei Übeln. Die OECD empfiehlt also zu sparen, denn sie scheint überzeugt zu sein, dass es den Euro-Ländern nur so gelingen kann, die verunsicherten Finanzmärkte davon zu überzeugen, dass sie, die EU, ihre Schuldenprobleme auch wirklich im Griff hat.
Info 3, eine Viertelstunde Nachrichten und Hintergründe wie immer auf DRS3, DRS4News und DRS-Virus. Unsere Adresse im Netz drs.ch. Mein Name Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.